Hallo, hallo, herzlich willkommen. Du bist wieder zurück, ich auch. Folge Nummer 94, heute mit dem Thema nicht immer heilbar, aber trainierbar. Kampfsport und neuronale Erkrankungen. Ich bin Lara, falls du mich noch nicht kennst und heute mit der Podcast-Folge quasi deinen Einstieg machst. Ich bin der Podcast-Host, wie man unschwer erkennen kann. Ich bin Neuroathletiktrainerin und Expertin im Spitzensport Kampfsport und arbeite seit mehreren Jahren neben den Kampfsportlern. Die mache ich jetzt noch nicht mehrere Jahre. Ich würde jetzt denken, ich habe so 20 Jahre auf dem Buckel, das jetzt nicht. Aber ich habe sehr viele Erfahrungen mit Menschen, die an neuronalen Erkrankungen leiden, auch aus dem Kampfsport, aber nicht ausschließlich. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden, diese Podcast-Folge heute zu machen, weil ich glaube, dass viele Kampfsportler hinter verschlossenen Türen, vielleicht in der Familie, vielleicht auch selber, diese Kämpfe austragen, von denen wir in der Öffentlichkeit und auf Social Media nicht immer was mitbekommen. Und deswegen möchte ich mich heute damit beschäftigen oder möchte dich quasi mitnehmen in die Welt Kampfsport und neuronale Erkrankungen, warum sie nicht immer heilbar sind. Was heißt, warum sie nicht immer heilbar sind? Das ist die Frage, kann ich auch nicht beantworten, weil wenn ich es wüsste, dann würde ich die Lösung dafür bieten. Nicht immer heilbar, aber trainierbar. Und genau darum wird es, wie gesagt, heute gehen. Was ist möglich, wenn eine Diagnose, die du bekommst, die jemand in deinem Umfeld bekommt, nicht heilbar ist, der Mensch aber dennoch trainierbar bleibt? Und welche Rolle spielt das Nervensystem dabei? Natürlich, ne, deswegen bist du hier. Und warum kann gerade gezieltes Training neue Perspektiven eröffnen, auch wenn medizinisch klare Grenzen bestehen? Und da will ich an der Stelle wirklich sagen, dass ich mich über keine ärztliche Diagnose hinaussetzen will. Deswegen habe ich auch gesagt, neue Perspektiven. Trainierbarkeit ist immer noch gegeben, auch wenn man es nicht zu 100% heilen kann. Aber es gab schon sehr grandiose Ergebnisse in den letzten Jahren, die du vielleicht auch schon auf meinem Instagram-Kanal mitbekommen hast. Da habe ich mal eine Story von Marlene geteilt, die quasi eine Zeit lang nur an den Rollstuhl gefesselt war, wo der Arzt gesagt hat, hey, sie können sich schon mal dran gewöhnen, in dem Rollstuhl zu bleiben. Und Marlene wirklich alles Erdenkliche getan hat an Training, Physio, Neuroathletiktraining, um sich Bewegungs- und Lebensqualität wiederzuholen. Die ist mir bis heute unglaublich dankbar. Und das ist einfach ein grandioses Gefühl, das muss man einfach mal sagen. Ne? Diese Dankbarkeit und diese absolute Wertschätzung, die sie und ihr Mann mir gegenüberbringen, das ist schon nicht selbstverständlich. Und es ist schade, dass ich weggezogen bin. Ich meine, ich bin gerne weggezogen. Also ich habe mich gefreut auf den Umzug nach Norddeutschland, musste sie dann aber auch leider zurücklassen. Es hat sich dann auch leider kein neuer Trainer für den Neurobereich gefunden, der das weiter fortführen wollte oder konnte. Aber das war schon eine sehr, sehr prägende Zeit. Ja, aber dazu auf jeden Fall später mehr. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und ich würde sagen, Attacke. Wir starten in die neue Folge. Zunächst einmal müssen wir natürlich differenzieren, was bedeutet nicht heilbar, aber trainierbar. Neuronale Erkrankungen wie beispielsweise Parkinson, Multiple Sklerose, Schlaganfallfolgen oder andere neurologische Störungen bringen häufig eine klare Botschaft mit sich. Das ist nicht in Klammern zu 100% heilbar. Es gibt Leute, die immer noch mit Resteinschränkungen zu kämpfen haben. Ich würde da auch tatsächlich Menschen mit einem Aneurysma einordnen. Da habe ich nämlich auch jemanden, den ich betreue. Und ja, medizinisch betrachtet stimmt das oft, aber was in der Aussage aus meiner Perspektive häufig fehlt, ist die zweite Hälfte. Nämlich nicht heilbar bedeutet nicht gleich nicht beeinflussbar. Nicht heilbar bedeutet nicht gleich nicht beeinflussbar. Dein Nervensystem ist unglaublich lernfähig. Dein Nervensystem reagiert auf Reize, auf Bewegung, auf gezielte Informationen und Vor allen Dingen, wenn das Gehirn selber Schaden davon genommen hat. Und in den ärztlichen Berichten bekommt man da häufig einen sehr guten Einblick, beziehungsweise wenn ich mir Ärztebriefe durchgelesen habe, steht da ja auch präzise drin, wo das Problem gewesen ist oder welcher Bereich ausgefallen ist. Das war zum Beispiel mit meiner Kundin nach dem Aneurysma, das so in der Nähe vom Thalamus ja geplatzt ist quasi. Es konnte glücklicherweise verödet werden. Also ne, sie hat ihr Leben behalten, aber natürlich massiv an Bewegungsqualität und halt auch an Lebensqualität eingebüßt. Was echt, das ist echt heftig. Also ich werde auch so ein bisschen sentimental, weil ich diese Leute ja auch zu Hause begleitet habe. Ich war quasi, ja, könnte man schon sagen, Teil der Familie. Und du redest ja nicht ausschließlich nur über das Training. Du unterhältst dich ja auch über Ängste, Sorgen. Ne? Ich komme ja nicht einfach dahin, baller das Training durch und sag so, bis zur nächsten Woche, tschö. Sondern du bekommst ja auch wirklich viel von den Leuten mit. Und das primäre Ziel ist häufig nicht, ich will wieder Leistungssport machen, ich will wieder, keine Ahnung, Halbmarathon laufen oder Marathon laufen, kann natürlich auch sein. Es sind oft die kleinen Dinge im Leben. Es ist, ich möchte wieder tanzen, ich möchte wieder Auto fahren, ich möchte wieder auf hohen Schuhen laufen, ich möchte alleine zur Toilette gehen. Ne? Das sind alles Sachen, die wir in unserem normalen Leben als so selbstverständlich nehmen, dass wir gar nicht bemerken, wie wertvoll das Ganze ist. Ich meine, nicht vergleichbar mit meiner Kreuzbandverletzung, ich will das jetzt nicht auf eine Ebene stellen, aber ich habe gemerkt, was es bedeutet, wenn du dich fühlst wie der letzte Krüppel. Wenn du ständig nach Hilfe fragen musst, wenn du darauf angewiesen bist, dass andere Dinge für dich miterledigen, dann ist das wirklich nicht schön. Und die Leute, die mit neuronalen Sachen zu kämpfen haben, bewegen sich ja da nochmal auf einem ganz anderen Level. Und ich habe mit dem Neuroathletiktraining genau da angesetzt, wo man ansetzen muss, wenn man sich auf neuronaler Ebene befindet. Nämlich nicht primär an den Muskeln, sondern an dem Gehirn und an dem Nervensystem der jeweiligen Leute. Damit Bewegung Schritt für Schritt sicherer, effizienter und vor allen Dingen kontrollierter wird. Und das waren Baby-Steps, ne? Um auf das Beispiel von Marlene zurückzukommen, sie aus dem Rollstuhl zu holen, war nicht mal eben, wir machen hier die und die Aktivierung und dann steht sie einfach auf. Allein die Bewegung von der sitzenden in die stehende Position war für das Nervensystem schon teilweise wirklich, wirklich viel. Wo man sich denkt, ich stehe tagtäglich von irgendeinem Stuhl auf und setze mich hin und mache dies und mache das. So selbstverständlich ist das gar nicht, wenn Areale betroffen sind, die an der Bewegungswahrnehmung und an der Bewegungsausführung dementsprechend auch beteiligt sind. Abgesehen von den beiden Beispielen, die ich dir gerade genannt habe, gibt es auch einige Beispiele im Kampfsport, die ähnliche Immunerkrankung, neuronale Erkrankung, ne, das fächert sich tatsächlich, Sensorikstörungen dadurch erlitten haben, Stabilitätsprobleme, andere innere Themen vielleicht auch, ne, was so Atmung, Verdauung und so angeht, die spezifisch ja im Kampfsport auch unterwegs sind, die jahrelang BJJ gemacht haben, Lucha Libre machen, Judo machen und ihren Kampfsport schmerzfrei weitermachen wollen, die sagen, ey, ich möchte wieder zurück auf die Matte, ich möchte wieder Zeit mit meinem Team verbringen. Ich möchte einfach meinen Sport wieder machen. Und wenn man sich dann so überlegt, je nachdem, welche neurologische Erkrankung das ist, muss man halt auch ein Umfeld haben, was damit gut umgehen kann, ne, dass man natürlich dann nicht 110% Gas gibt und vielleicht auch nochmal den ein oder anderen ja, zusätzlichen Tipp oder zusätzliche Sachen anders strukturieren muss, ist irgendwie klar. Das machen halt nur einige nicht, was super schade ist. Also es hängt dann auch immer vom Gym ab. Aber der Kampfsport an sich bedeutet den Menschen, die damit zu tun haben, wirklich viel. Und dann könnte man im ersten Moment denken, boah, Kampfsport bei neuronalen Erkrankungen, ist das nicht viel zu gefährlich? Und meine Antwort darauf ist immer dieselbe: Nein, wenn er richtig aufgebaut ist, ne? Also Kampfsport generell kann ja super gehirnaktivierend sein, ohne da jetzt zu tief in die Neurologie einzutauchen, wie wir das in den letzten Folgen immer gemacht haben, ne? Aber generell Kampfsport an sich, ob du zum BJJ gehst, ob du zum Thai-Boxen gehst, womit du auch immer einsteigst, du brauchst Koordination, du brauchst Gleichgewicht, du brauchst Körperwahrnehmung, du brauchst Reaktionsfähigkeit, du brauchst Entscheidungsfindung unter Bewegung. Und all das sind Fähigkeiten, die bei neuronalen Erkrankungen auch häufig eingeschränkt sind und genau deshalb auch trainiert werden sollten. Wie gesagt, natürlich geht es hier nicht um Sparring oder harte Belastung. Es geht um angepasste, intelligente Reize, wenn man das so nennen kann, die dein Nervensystem, das Nervensystem der Person fordern, ohne es zu überfordern. Und man sollte, das ist jetzt auch wirklich so mein Blickwinkel darauf, ne, das ist mein Blickwinkel. Ich lebe auch in meiner eigenen Neurobubble, deswegen hinterfragt auch gerne das, was ich sage oder hol dir irgendwo noch anderen Input. Aber die Erfahrung aus der Praxis in den letzten Jahren hat einfach gezeigt, dass man bei neuronalen Erkrankungen wirklich effizienter und tiefer graben muss als diese klassischen Wege, die man geht. Also der Ansatz Neuroathletik integriert sich ja jetzt auch erstmal langsam in Deutschland, ne? Das ist gerade so von der, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht Mentalität zu, wir können uns das ja mal anhören. Ich habe das Gefühl, da stecken wir gerade so ein bisschen fest, ne? So, ja, kann man ja mal schauen. Das merke ich auch immer so an den Rückmeldungen, die ich bekomme, wenn ich mal wirklich gezielt auf Kämpfer oder auf Kampfsportschulen zugehe und sage, ey, sollen wir nicht mal ein Seminar dazu machen? Dann ist die Rückmeldequote eher semi-gut. Es gibt Athleten oder Kampfsportschulen, die mir sehr schnell antworten. Ich bekomme auch manchmal gar keine Antwort, weil ich so geghostet. Aber ich habe das Gefühl, dass langsam aber sicher so ein bisschen mehr Wahrnehmung für das Thema kommt. Und wie gesagt, wenn Menschen mit neuronalen Erkrankungen aus dem Kampfsport oder die aus dem Kampfsport kommen, so machen wir es besser so, Menschen, die aus dem Kampfsport kommen, mit neuronalen Erkrankungen konfrontiert sind, dann ist der Kampfsport an sich schon ein Mittel, um seine Körperwahrnehmung, sein Selbstbewusstsein, sein Selbstvertrauen auch wieder zu bekommen, um mehr Stabilität in den Körper zu kriegen, wie gesagt, eine bessere Bewegungskoordination, weniger Angst vor Bewegungen und gleichzeitig dann auch mehr Vertrauen in den eigenen Körper. Das sind so die größten Stellschrauben. Also wenn mir jemand sagt, hey, ich habe einen Schlaganfall gehabt, nehmen wir das jetzt mal als Beispiel, seitdem laufe ich nicht mehr so gut, Gleichgewichtsprobleme, Schwindel, ne? Ich habe das Vertrauen in meinen eigenen Körper verloren, ist eigentlich eher so die Konsequenz daraus. Was aber häufig gesagt wird, ist, ich habe Angst vor. Ich habe Angst hinzufallen, ne? Und dann spinnt man ja gewisse Sachen auch schon weiter. Wenn ich hinfalle, kann ich mir den Arm brechen, kann ich mir den Kopf stoßen, kann mich verletzen, ne? Da sind wir wieder beim Faktor Sicherheitsbedürfnis fürs Nervensystem. Und es geht darum, schlussendlich mehr Vertrauen in den eigenen Körper zu bekommen. Ich bewege mich kommunikativ auch weg davon zu sagen, weniger Angst vor Bewegung, weil in dem Satz das Wort Angst steckt. Und ich bin eher dafür zu sagen, wir sorgen dafür, dass du wieder mehr Vertrauen in deinen eigenen Körper bekommst. Und es sind, wie ich gerade auch gesagt habe, häufig die kleinen Veränderungen. Manchmal sind es auch große, aber es ist fast immer Verbesserung möglich, wenn man das Nervensystem gezielt anspricht. Und hier kommt ein ganz wichtiger Punkt hinzu. Neuroathletiktraining im Kampfsport bei neuronalen Erkrankungen erfordert eine hohe Verantwortung, weil nicht jedes Training für jede Person geeignet ist und vor allen Dingen, weil auch nicht jeder Reiz sinnvoll ist. Und nicht jede Verschlechterung, sage ich mal, ist ein normaler Trainingsreiz. Ne? Gerade bei neuronalen Erkrankungen müssen wir die Tagesform berücksichtigen, das Nervensystem lesen, lernen. Ne? Das kann man auch nicht von heute auf morgen und vor allen Dingen Symptome ernst nehmen. Und da ist auch wieder der Punkt, dass Neuroathletiktraining nicht bedeutet, mehr zu machen, sondern gezielter was zu machen. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn du, das ist auch ein eher aktuelleres Beispiel, wenn du beispielsweise nach einer Diagnose XY, die ist jetzt auch eigentlich egal, es geht mehr darum, was der Output davon ist, Sensorikstörungen im Bein hast, ne? Wie so merkst, du spürst das Bein nicht mehr richtig und selbst das kann, was heißt selbst das, ist ja keine kleine Sache, kann schon dazu führen, dass das Vertrauen in deinen Körper wirklich beeinträchtigt wird. Weil wenn du dir vorstellst, dein Körper hat eine Landkarte von deinem Körper, sowohl auf sensorischer Ebene als auch auf motorischer Ebene, und du hast Wahrnehmungseinschränkungen in deinem Bein, was ja eine sehr große Gliedmaße ist, dann fehlen natürlich auch Informationen auf der Körperlandkarte, zumal das tatsächlich ziemlich nervig sein kann, wenn das Bein ständig einschläft, wenn du keine weiten Strecken mehr laufen kannst mit deiner Frau, deinem Hund, was auch immer, ne? Da kommen wir ja von der Matte auch so ein bisschen runter ins reale Leben. Auf jeden Fall sind das so Dinge, wo man gezielt gucken muss, okay, woran liegt's? Können wir über die peripheren Nerven vielleicht Verbesserungen erzielen, ne? Durch Nervenmobilisationsübungen? Können wir durch Augenübungen, Gleichgewichtsübungen? Ich kann dir da jetzt keinen genauen Fahrplan für jede einzelne Erkrankung geben, weil das so was von individuell ist und es dafür keine All-Fits-One-Lösung glücklicherweise gibt, weil das tatsächlich ziemlich fahrlässig und verantwortungslos wäre. Aber was ein entscheidender Faktor ist, man kann Verbesserungen erzielen. Ne, das ist natürlich nicht der Marketing-Slogan Nummer eins, wo man sagt, boah, nach einem Schlaganfall wieder zu 100% wettkampffähig sein und, keine Ahnung, auf den IBJJF Europeans im Januar voll durchstarten. Ne, das ist einzelfallabhängig und ich weiß, dass das manchmal auch nervt, zu sagen, das ist individuell, ich weiß, aber es ist es nun mal. Es müssen gewisse Voraussetzungen da sein. Ne? Alleine eine Gangsicherheit, eine Stabilitätssicherheit. Ich sehe bei Leuten teilweise Gänge, wenn ich sie laufen lasse, um mir den Gang anzuschauen, weil dein Gang ziemlich viel über dich verrät, wo ich mir denke, also wenn ein normaler Gang so aussieht, wie soll denn dann Performance auf der Matte möglich sein? Und aus verschiedenen Testungen, Atmung, Koordination, reflexive Stabilität, da könnte ich jetzt eine Papyrusrolle ausrollen, die richtigen Schlüsse zu ziehen, kann ein echter Gamechanger sein. Siehe mein Beispiel mit Marlene. Ich habe auf meinem Instagram-Kanal auch ein Feedback von JC gepostet, der sich nach einer Krebserkrankung wieder zurück auf die Matte kämpft, mit dem ich zusammenarbeiten durfte, der natürlich auch viele andere Dinge noch tut, ne? Also es ist nachher das Zusammenspiel aus verschiedenen Bereichen. Es ist nicht nur der Neuroathletikbereich, aber der kann wirklich extrem pushen. Dann ist es auch natürlich immer an den Leuten selber, diese Übungen dann auch umzusetzen und sie dann auch zu machen. Aber da muss ich wirklich sagen, ey, wenn wir was erarbeitet haben, wo du gemerkt hast, dass du besser laufen kannst, besser sitzen kannst, stabiler stehen kannst, Sachen vielleicht auch machen kannst, von denen du vorher nicht gedacht hast, dass du sie machen kannst, und dann scheitert es daran, dass du deine Übungen machen musst, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was ich dann noch machen soll. Also ich bin nicht die Art von Trainerin, die sagt, ey, ich komme dreimal in der Woche zu dir, stell mich neben dich und zähl deine Wiederholungen. Davon habe ich mich schon lange verabschiedet, weil das für mich auch keine qualitativ hochwertige Arbeit in dem Sinne ist. Also das ist, wie soll ich sagen, klar an Eigenverantwortung der Leute gekoppelt, aber die allermeisten, wirklich allermeisten Leute erkennen spätestens nach dem Analysetermin den Benefit dahinter und merken, ey, wieso schafft sie es, mich in einer einzigen Einheit dazu zu bringen, dass ich mich besser fühle oder sicherer fühle. Und da müssen die Sachen gemacht werden. Ich gebe den Leuten ja quasi alles mit, ne? Alles Equipment, was sie brauchen, haben sie. Ob ich das dann mit Videos mache, ob dann wirklich Bälle, Vision Sticks, Farbbrillen, es kommt drauf an, ne, was die Person braucht. Es kann teilweise sein, dass man zum Start so regelmäßigere Einheiten vereinbart Und dass ich natürlich auch dabei sein muss, um die Übung durchzuführen. Es war jetzt zum Beispiel bei Marlene so, dass der Arm auch nicht, der Arm hang einfach runter und konnte motorisch nicht angesteuert werden. Dann kann ich ihr nicht sagen, halt mal in der einen Hand das fest und in der anderen Hand das fest, damit wir die Übung machen können. Das funktioniert so nicht. Da muss ich halt dabei sein und muss die Übungen halt so formen, dass sie die natürlich auch machen kann, aber da ist eine andere Form von Unterstützung notwendig. Das ist aber in 99% der Fällen tatsächlich nicht der Fall. Und viele Leute mit neurologischen Erkrankungen machen nebenbei ja schon viel und informieren sich und lesen sich gewisse Dinge durch und schauen, was habe ich noch für Möglichkeiten. Also das war auch wirklich so der Hauptkommunikationspunkt, wenn mich Leute gefunden haben, hey, ich habe mal geguckt, was man noch machen kann. Teilweise war Neuroathletik dann auch ein Thema irgendwie auf RTL, wo sie das da irgendwie gesehen haben und geguckt haben, wer ist so in der Nähe, ne? Das gab es auch schon. Und dann so das Gefühl hatten, ich habe noch einen Strohhalm, nach dem ich greifen kann. Ne? Ich habe vielleicht noch einen Ansatz, ich habe vielleicht noch eine Möglichkeit, mich zu entwickeln. Und da kommen wir mit der Schleife wieder zurück. Auch wenn es nicht heilbar ist, ist es trainierbar. Ich kann den Leuten leider nicht alles zu 100% wieder zurückgeben, auch wenn ich von ganzem Herzen wollen würde. Wirklich, wenn ich sage, ey, und ich habe mir die Rübe zerbrochen. Wirklich, ich bin dann jemand, der fuchst sich da rein und der sucht nach Lösungen und habe ich das schon. Ich versuche alle Möglichkeiten, die in meinem Hirn wandern, auszuprobieren, um am Ende des Tages wirklich zu sagen, ich habe keine Option offen gelassen. Ich habe alles versucht, was in meiner Macht steht, um zu helfen. Und Marlene hat den Rollstuhl noch für längere Läufe oder wenn sie jetzt beispielsweise im Zirkus ist und da so durchfahren muss, ne? Also im Zirkus, was ist ein Beispiel im Zirkus. Aber den Rollstuhl, den gibt es noch. Aber es gibt auch wunderbare Videos, wie sie an einer Strandpromenade mit ihrem Dreipunktstock alleine läuft. Und für mich war so das Goal, ich möchte, dass sie komplett alleine läuft. Ne? Also ich möchte, dass sie komplett ohne zusätzliche Unterstützung laufen kann. Und war dann so ein bisschen, ja, nicht gekränkt, aber ich dachte so, fuck, hätte ich nicht noch mehr machen können. Und gleichzeitig hat das für Marlene eine ganze Welt bedeutet. Das war für sie einfach so ein krasser, positiver Lebenseinschnitt in eine Richtung, die sie sich vorher niemals hätte ausmalen können. Und ich sitze da und denke mir, fuck, hätte ich noch mehr machen können? Was hätte ich noch machen können? Weil ich habe ja auch einen Anspruch daran, dass die Leute wirklich alles rausholen können, was geht. Ne? Und dass wir versuchen, dass der Körper es schafft, sich auf eine gewisse Art und Weise wieder zu rehabilitieren und sich anzupassen. Und da steckt super viel Arbeit hinter. Für die Leute, für das Umfeld, die das unterstützen, für die Trainer, Therapeuten, die damit im Boot sitzen. Aber es ist nicht unmöglich. Und das ist so, glaube ich, die wichtigste Message für heute. Es ist nicht unmöglich. Auch wenn eine gewisse Erkrankung nicht heilbar ist, heißt das für dich oder für die Person, die du in dem Rahmen vielleicht auch kennst, nicht, dass hier Entwicklung endet. Ne? Bewegung, Training, Lernen, das ist weiterhin möglich, wenn das Nervensystem als kleiner Schlüssel oder großer Schlüssel, kann ich mal ein bisschen selbstbewusster sein, großer Schlüssel verstanden wird. Und wenn Trainingskonzepte auf die jeweilige Erkrankung angepasst werden. Es ist vom Ablauf eigentlich dasselbe wie bei jedem auch. Es muss vorher eine Analyse stattfinden. Also wie gesagt, so Ärztebriefe geben ja schon eine Rückmeldung. Plus wenn ich weiß, der Arm kann nicht angesteuert werden, pipapo, dann weiß ich schon, okay, ne, in welchem Bereich muss ich da rein oder was gibt mir Hinweise. Und gewisse Testungen sind dann vielleicht auch gar nicht so möglich, wenn jemand im Rollstuhl sitzt und stabiler stehen möchte, kann ich keine Ganganalyse machen, ne? Um das einfach mal so ganz platt jetzt zu sagen. Das wird nicht funktionieren. Aber da muss man andere Wege finden, an seine Informationen ranzukommen. Und an die kommt man ran. Da kommt man ran. Und es ist, ich weiß nicht, also es nimmt mich so ein bisschen, was heißt, es nimmt mich mit, das Thema. Es ist so, das wirbelt gerade so ein bisschen was auf. muss ich sagen, weil ich jetzt in meinem Kopf so viele Erinnerungen von den Trainingseinheiten mit den Leuten habe und von diesen Momenten, wo ich dann so in den Arm genommen wurde und gedrückt wurde und wo ich mir dachte, ne, wie ich gerade schon gesagt habe, ey, das war jetzt gar nicht so viel, wie ich eigentlich wollte und das für die Leute einfach eine Welt bedeutet hat, ne? Das ist manchmal krass, so von der eigenen Perspektive dann zu der Perspektive der Leute und was das für die einzelnen Menschen bedeutet und was ich darüber denke, das ist manchmal einfach, stellt sich einfach manchmal so gegenüber, als wenn ich so denke, ich habe total abgekackt und total versagt, jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine. Und für die Leute ist das so krass, ich hätte niemals gedacht, dass das an der Stelle tatsächlich funktioniert. Und auch wenn Erkrankungen unterschiedlich in ihrer Art und Weise und in ihrem Verlauf sind, haben sie eine zentrale Gemeinsamkeit. Das muss man jetzt zum Ende der Folge auch sagen. Sie haben eine zentrale Gemeinsamkeit, nämlich sie beeinflussen die Informationsverarbeitung im Nervensystem. Und je nachdem, was es ist, ne, Bewegung wird unsicherer, langsamer, weniger präzise, Gleichgewicht, Koordination oder Reaktion leiden und ja, die Angst vor Bewegung macht sich breit, ne? Aber all das, und da kann ich gefühlt die ganze Menschheit in einen Topf werfen, geht es um die Informationsverarbeitung im Nervensystem. Egal aus welcher Perspektive du gerade auf dein Training schaust, auf deine Entwicklung schaust, es geht darum, möglichst gute, effiziente, sichere Information zu gewährleisten. Weil neuronale Netzwerke, ne, wenn dein Nervensystem arbeitet, dann arbeitet das nicht nach dem Prinzip, ich bin kaputt oder ich bin gesund. Also das ist rein für uns von der Definition vielleicht eine Sache, wo man sagen kann, da kann man jemanden einordnen, aber dein Nervensystem arbeitet nach dem Prinzip Anpassung. Das heißt, neuronale Netzwerke können alternative Wege finden. Neuronale Netzwerke können Informationen besser verarbeiten. Neuronale Netzwerke können Prioritäten neu setzen. Und genau hier liegt der Unterschied zwischen Heilung und Training. Training zielt nicht auf das Entfernen der Krankheit oder der Erkrankung ab, sondern auf eine bessere Funktion innerhalb der bestehenden Voraussetzung. Ey, das war gut gesagt. Das war wirklich gut gesagt. Und da nehmen wir oft die oder ich, was heißt wir? Ich halt, tue mal so, als wenn ich mit so einem riesen Team hier arbeite. Ich arbeite hier total alleine mit einem schlafenden Higgins im Hintergrund. Und Neuroathletiktraining bedeutet in dem Fall, das Nervensystem gezielt zu beeinflussen, um diese Bewegung möglich zu machen. Ne? Dabei nutze ich vor allen Dingen visuelle Reize, Gleichgewichtsreize, propriozeptive Informationen. Ne? Das Ziel ist immer das Gleiche. Das Gehirn soll Bewegung als sicherer einschätzen, weil Sicherheit die Grundlage für jede Bewegung ist und wenn das Gehirn Unsicherheit wahrnimmt, die Leistung reduzieren kann und das völlig unabhängig von der Muskelkraft oder der Motivation. Motivation kann so einen kleinen Schub noch mitgeben, so einen kleinen Prozent noch rausholen, aber am Ende ist es das neuronale Netzwerk, das funktionieren muss und das trainiert werden muss und ja, wer mit Menschen mit neuronalen Erkrankungen arbeitet, braucht auch mehr als, das soll sich jetzt nicht so nieder anhören, also mehr als reines Expertisenwissen. Also es braucht mehr. Es braucht Geduld, es braucht klare Kommunikation, es braucht die Fähigkeit, das Training jederzeit anzupassen, auch innerhalb der Trainingseinheit. Und Verständnis für das Nervensystem zu haben, zielt ja tatsächlich auf meine Expertise ab. Und manchmal bedeutet Fortschritt an der Stelle tatsächlich auch einen Schritt zurückzugehen. Also einen Step nach hinten zu machen und zu sagen, okay, was habe ich für Möglichkeiten? Wo kann ich noch was ausschöpfen? Was kann ich noch tun? Und dabei, wie gesagt, den Fokus nicht darauf, ich muss mehr machen, sondern ich muss mehr Verständnis für mich entwickeln. Und ich möchte diese Folge mit einer kleinen, klaren Botschaft beenden, nämlich die, dass eine Diagnose nicht das gesamte Bewegungspotenzial von dir oder ne, eines Menschen generell definiert. Die Diagnose beschreibt Einschränkungen, aber keine absoluten Grenzen. Ja, nicht alles ist heilbar, aber sehr viel ist trainierbar. Und wenn wir bereit sind, neu zu denken, Verantwortung auf einem anderen Level zu übernehmen und das Nervensystem als Schlüssel zu verstehen, dann, jetzt muss ich was Schlaues sagen, dann kann man da eine Menge rausholen. So sind wir einfach platt und ehrlich und direkt an der Stelle. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Folge genommen hast. Wenn du Fragen hast oder mehr über meine Arbeit wissen möchtest, dann lass es mich gerne wissen. Und vielleicht habe ich dir den ein oder anderen Funken an Weitsicht oder an neuen Perspektiven mit der Folge auch eröffnen können. Ich habe überlegt, ob ich diese Folge mache, ob das hier auch reinpasst. Aber ich denke, dass dieses Thema definitiv einen Raum hier im Podcast verdient hat. Und dem Thema habe ich den Raum jetzt hoffentlich auch gut gegeben, konnte dir so ein paar Einblicke geben, ein paar Gedankenanstöße geben, Sichtweisen eröffnen, was auch immer es ist, selbst wenn es nur ein kleiner Prozentsatz war, wo du sagst, ja, könnte man mal probieren, weiß ich, dass ich schon alles richtig gemacht habe. In diesem Sinne, wir sehen uns, nein, wir sehen uns überhaupt nicht, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und wenn du mich zusätzlich unterstützen möchtest, findest du einen Buy Me a Coffee Link in der Folgenbeschreibung. Bis nächste Woche und bleib nervenstark.